systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Freitag, der 22. November 2024. Willkommen zur 219. Ausgabe von Systemrelevant. Es ist wieder soweit, unser quartalsweiser Blick auf die wichtigsten Entscheidungen im europäischen Arbeits- und Sozialrecht ist qua Report, den wir in den Shownotes verlinken werden, erschienen und wir werden ihn heute besprechen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Antonia Seeland. Grüße dich.
Hallo.
Du bist wissenschaftliche Referentin am HSI, dem Hugo-Sinzheimer-Institut, und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung und Ernesto Klengel. Hallo.
Ja, hallo Marco.
Ja, hätte schon fast sagen müssen, guten Morgen, so früh wie wir aufnehmen. Du bist Direktor des HSI, des Hugo-Sinzheimer-Instituts, und unsere Hörerinnen und Hörer vorweg, wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail antickern, systemrelevant@böckler.de, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach per E-Mail einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts, und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns einen Podcatcher eurer Wahl abonniert. Das Europäische Arbeits- und Sozialrecht, quartalsweise Report, den ihr da macht. Kannst du uns da einen ganz kurzen Überblick geben?
Ja, das europäische Recht bekommt ja immer größere Bedeutung, auch für die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und diejenigen, die eben auch im Sozialleistungsbezug auch in Kontakt stehen. Und wir haben uns schon seit längerem vorgenommen, natürlich die Entwicklung auch zu beobachten, und machen das eben in den Quartalsberichten. Der aktuelle Bericht bezieht sich auf Juli bis September 2024. Und wir haben uns eben da vor allen Dingen jetzt mal im Fokus auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs konzentriert und auf die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, also zwei zentrale Gerichte auf europäischer Ebene. Und in der Folge, muss man dazu sagen, war es so, dass in dem Zeitraum die Gerichtsferien sind. Ja, auch die Richterinnen und Richter haben ja auch mal Sommerurlaub.
Was?
Deswegen sind es etwas weniger Entscheidungen gewesen, die wir auszuwerten hatten. Aber wir haben interessante Sachen gefunden und mitgebracht. Es geht um das Recht von Schwangeren, Beschäftigten, auch im Kündigungsschutz. Hier hat der Europäische Gerichtshof die Rechte gestärkt. Es geht um auch das Corona-Arbeitsrecht, was vor dem Menschenrechtsgerichtshof gestanden hat. Und es geht auch zum Beispiel eben auch nochmal um Auslösegrenzen für Überstundenzuschläge. Da gehen wir dann nochmal im Einzelnen drauf ein.
Wir fangen wie immer mit den Top-Entscheidungen an, also das, was besonders wichtig und relevant ist. Und da ist ein dieses Mal für mich bekannter Name aufgetaucht, das Haus Jacobus. Antonia, kannst du mich ganz kurz erinnern, was da in diesem Rechtsstreit los war und warum das jetzt nochmal relevant ist?
Ja, genau, du sagst es. Die Entscheidung hatten wir nämlich schon mal im letzten Report. Die erging ganz, ganz zum Ende des letzten Quartals, konnten wir deshalb einfach nicht länger aufgreifen und haben die jetzt nochmal aufgegriffen, weil es eben eine super wichtige Entscheidung ist für das deutsche Kündigungsschutzrecht von Schwangeren. Und es ging um eine Beschäftigte, die in der Probezeit gekündigt wurde. Und etwa 4 Wochen nach dieser Kündigung erfuhr sie halt, dass sie schon im Zeitpunkt der Kündigung schwanger war. Sie hat dann auch direkt den Arbeitgeber darüber informiert, aber sie hat erst 4 Wochen später Kündigungsschutzklage erhoben. Und das ist einfach nach dem deutschen Recht zu spät gewesen, ne? Also nochmal, was sagt das deutsche Recht? Also es besteht ja grundsätzlich so ein Sonderkündigungsschutz für Schwangere. Wenn sie dann doch gekündigt wurden, eben weil zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, zum Beispiel, dass sie schwanger war oder der Arbeitgeber das nicht wusste, haben sie grundsätzlich 3 Wochen Zeit, um eine Kündigungsschutzklage zu erheben. In diesem Fall war das natürlich dann gar nicht möglich, weil 3 Wochen nach der Kündigung wusste sie ja noch gar nicht, dass sie schwanger war. Und dann hat sie nochmal eine Frist von 2 Wochen, nachdem sie weiß, dass sie schwanger ist, um einen Antrag auf verspätete Klagezulassung zu stellen und dann auch die Klage zu erheben. Aber sie verpasste ja auch diese Frist, ne? Und normalerweise ist die Kündigung wirksam. Und das Arbeitsgericht Mainz, was mit diesem Fall befasst war, hatte aber so ein bisschen Zweifel an der Unionsrechtskonformität dieser deutschen Rechtslage. Denn was sagt das Unionsrecht? Nach der Mutterschutzrichtlinie muss Deutschland dafür sorgen, dass es halt Frauen möglich ist, sich bei einer Kündigung wirksam und effektiv dagegen zu wehren. Und schon 2009 hatte der EuGH nämlich entschieden, das war ein luxemburgischer Fall, dass eine Frist von 15 Tagen zu kurz ist, ne? Und hier haben wir jetzt 2 Wochen. Deshalb fragte halt das Arbeitsgericht Mainz dem EuGH, ob das denn so alles konform ist. Und der EuGH hat dann erstmal so ein bisschen grundlegend geantwortet, dass zum Beispiel so ein Kündigungsschutzverfahren effektiv sein muss. Und es darf der Schwangeren keine unnötigen Hürden in den Weg stellen, wenn sie halt ihre Rechte geltend machen möchte. Und der EuGH erkannte zwar an, dass Fristen einfach total wichtig sind, um einfach zum Beispiel für den Arbeitgeber auch relativ schnell Rechtssicherheit darüber zu haben, dass die Arbeitnehmerin dann keine Kündigungsschutzklage mehr erhebt. Aber diese Fristen müssen immer angemessen sein. Und erfreulicherweise hat halt der EuGH bei der Entscheidung so ein bisschen auf die Rechtswirklichkeit geschaut und auch gesagt, dass die Schwangeren gerade zu Beginn der Schwangerschaft einfach in einer besonderen Situation sind, die zu berücksichtigen ist und dass es auch einfach eine gewisse Zeit dauert, bis man sich einfach dann Rechtsberatung eingeholt hat, bis man dann so eine Klageschrift gemeinsam mit einer Rechtsanwältin verfasst hat und die dann halt eingereicht hat. Der EuGH kam dann zu dem Ergebnis, dass diese 2 Wochen besonders kurz sind. So sagt er es halt. Er bleibt da so ein bisschen vage in seiner Aussage. Er sagt dann, dass diese 2 Wochen einfach zu Nachteilen für die Schwangere zu führen scheinen. Und das verstößt halt gegen den Effektivitätsgrundsatz und auch gegen den Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes. Und gerade dazu ist ja auch ein wichtiges Urteil Anfang des Jahres gesprochen worden. Und der EuGH sagt dann noch als zweites, dass diese unterschiedlichen Fristen nach deutschem Recht halt total fraglich sind. Also einmal diese 3 Wochen, wenn sie zum Zeitpunkt der Kündigung wusste, dass sie schwanger ist, und 2 Wochen, wenn sie es halt nicht wusste. Und damit besteht einfach nach Ansicht des EuGH keine Äquivalenz im Rechtsschutz. Und er sagt dann, ich glaube, man hat schon so ein bisschen mitbekommen, es ist ein bisschen kompliziert ist im deutschen Recht. Und genau das sagt der EuGH dann einfach auch nochmal. Es gibt halt mehrere Pflichten. Es gibt unterschiedliche, sich überschneidende Fristen, Pflichten gegenüber Arbeitgeber oder dem Gericht. Das macht es Schwangeren einfach schwer, sich dann da gegen ihre Kündigung zu wehren und ist halt ein Verstoß gegen diese Anforderung der Mutterschutzrichtlinie. Dann, dadurch, dass da jetzt das Urteil auch schon ein bisschen länger zurückliegt, haben wir tatsächlich sogar schon eine Entscheidung vom Arbeitsgericht Mainz, die erging Anfang September. Die ist aber nicht veröffentlicht, sodass man da jetzt noch gar nicht so viel zu sagen kann. Klar ist aber, dass das Arbeitsgericht Mainz dann festgestellt hat, dass diese 2-Wochen-Frist unanwendbar ist. Das ist so ein bisschen quasi jetzt die Folge. Erstmal sind die nationalen Gerichte dazu verpflichtet, das nationale Recht, soweit es halt geht, unionsrechtskonform auszulegen. So heißt es so schön in der Fachsprache. Aber das war jetzt halt hier natürlich total schwierig, weil aus diesen 2 Wochen kann man nicht viel was anderes ablesen als 2 Wochen, ne? Und wenn das halt nicht möglich ist, wie hier, dann muss einfach dieses nationale Recht unangewendet bleiben. Dann hat sich halt das Arbeitsgericht mal gefragt, ja gut, und dann, was machen wir? Die haben dann den Paragraph 4 Satz 4 Kündigungsschutzgesetz zur Anwendung gebracht. Das ist eine Vorschrift, die halt sagt, dass wenn eine Kündigung der Zustimmung einer Behörde bedarf, dann läuft diese 3-Wochen-Frist erst mit Bekanntgabe der Entscheidung der Behörde an die Arbeitnehmerin, den Arbeitnehmer. Das ist zum Beispiel Sonderkündigungsschutz für schwerbehinderte Beschäftigte so, ne? Das braucht ja immer die Zustimmung des Integrationsamtes, also einer Behörde. Und damit beginnt dann zum Beispiel diese 3-Wochen-Frist erst, nachdem das Integrationsamt die Entscheidung gegenüber dem Schwerbehinderten, der schwerbehinderten Beschäftigten bekannt gegeben hat. Bisschen problematisch ist aber, dass das Bundesarbeitsgericht schon 2009 gesagt hat, dass dieser Paragraph 4 Satz 4 Kündigungsschutzgesetz in diesem Fall, wenn die Schwangere zum Zeitpunkt oder der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung nicht wusste, dass die Arbeitnehmerin schwanger ist, nicht angewendet werden kann. Weil da ist ja die Voraussetzung für die Anwendung, dass der Arbeitgeber halt überhaupt die Kenntnis von der Schwangerschaft zum Zeitpunkt der Kündigung beziehungsweise davor hat, um halt überhaupt so eine Zustimmung von der Behörde einzuholen. Also nochmal kurz, so eine Zustimmung von der Behörde braucht es halt auch, wenn der Arbeitgeber eine schwangere Beschäftigte kündigen möchte. Man sieht, dass der deutsche Gesetzgeber hier jetzt total gezwungen ist, die Rechtslage anzupassen und damit Rechtssicherheit herzustellen und eine Konformität mit dem Unionsrecht. Der EuGH hatte ja auch in seiner Entscheidung schon dieses Äquivalenzprinzip angesprochen. Das bedeutet also jetzt hier, dass der deutsche Gesetzgeber sich idealerweise schon mal an den bestehenden Fristen orientieren sollte. Das trägt natürlich auch einfach dazu bei, dass diese Komplexität, die besteht, abgebaut wird, dass Transparenz für die Betroffenen hergestellt wird. Und zum Beispiel kann er sich jetzt auch am Sonderkündigungsschutz für schwerbehinderte Beschäftigte orientieren. Denn auch da gilt zum Beispiel so eine 3-Wochen-Frist, wenn der Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung nichts von der Schwerbehinderung weiß, dann hat halt der oder die Betroffene dann 3 Wochen Zeit, sich auf diesen Sonderkündigungsschutz zu berufen. Auch sonst sieht man ja, wenn man nochmal schaut, dass einfach diese 3 Wochen eigentlich ansonsten immer die kürzeste Frist im deutschen Recht sind. Kann natürlich auch noch als zweiten Punkt, den ich mal mitgeben würde, für den Gesetzgeber gesagt werden, dass es vielleicht auch in Zukunft ausreichen sollte, wenn man entweder dem Arbeitgeber die Schwangerschaft mitteilt oder halt Kündigungsschutzklage erhebt. Weil nach jetzigem Recht braucht man ja auch beides, was natürlich auch sehr anspruchsvoll ist. Das habe ich ganz schön lange erzählt, aber das war es jetzt auch zu dieser Entscheidung.
Nee, ich fand das sehr wichtig und guten Zusammenhang hier, die Entscheidung auch nochmal zu sehen und ein paar interessante Dinge, die der EuGH hier gemacht hat, auch wenn er sich natürlich auf seine bisherige Rechtsprechung auch bezogen hat. Ich fand das zum Beispiel das Argument, dass das deutsche Recht so kompliziert ist, fand ich sehr schön und würde mich freuen, wenn das auch nochmal an anderer Stelle häufiger auch angewandt wird. Als Hürde sozusagen für den Zugang auch zum Recht und als Argument dafür, dass eine Regelung auch unionsrechtswidrig ist. Und das, finde ich, hat die Autorin Julia Weber von der Universität Mainz nochmal sehr gut auch hervorgearbeitet, eben wie auch eben diese Frage, ob, wenn jetzt diese wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen, ob jetzt ein Verstoß gegen Unionsrecht dann auch bedeutet, dass das deutsche Recht direkt nicht anzuwenden ist von den Gerichten oder ob man darauf warten muss, dass der Gesetzgeber tätig wird. Auch das hat ja, finde ich, sehr gut hier nochmal beantwortet. Und wir haben noch eine Ergänzung drin. Ne? Wir hatten ja als Report insoweit international aufgestellt, als wir ja auch das österreichische Recht nochmal mit in Blick nehmen. Und hier hat Martin Kuber-Riesack von der Universität Wien nochmal darauf hingewiesen, dass in Österreich die Situation wohl noch schwieriger ist, weil es da eine Frist gibt, wenn die Schwangerschaft zum Zeitpunkt der Kündigung unerkannt ist. Da gibt es eine Frist wohl von 5 Arbeitstagen, um dagegen dann vorzugehen. Und hier spricht natürlich auch einiges dafür, dass man da Änderungsbedarf hat. War wohl gar nicht in der Diskussion in Österreich wahrgenommen worden. Vielleicht trägt der Report eben auch hier dazu bei, dass das ein Stück weit auch die Entscheidung einfach auch nochmal verbreitet wird.
Dann, Ernesto, hast du nochmal was zum Thema Corona-Arbeitsrecht? Da kann man, glaube ich, zur Erinnerung auch nochmal sagen, dass Corona ist ja in der breiten Wahrnehmung vorbei. Aber die rechtliche Aufarbeitung dieser Zeit, die ist quasi jetzt voll am Laufen. Ja. Da merkt man auch so ein bisschen, wie lange oder wie nachgelagert das alles immer erfolgt nach einem Vorgang. Mhm. Und wie geht's denn da jetzt weiter?
Die Aufklärung oder die Aufarbeitung erfolgt natürlich auf ganz verschiedenen Instanzen. Wir haben Entscheidungen eben auch schon vom Bundesarbeitsgericht zu bestimmten Fragen gehabt, vom Bundesverfassungsgericht und eben auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der ja derjenige ist, der über die Europäische Menschenrechtskonvention, also eine völkerrechtliche Vereinbarung, wo die Grundrechte enthalten sind, darüber auch wacht und über ihre Einhaltung. Und wir sehen, dass einfach jetzt den höchsten Instanzen eben jetzt die Fragen auch herangetragen werden. Es ist eben immer eine rechtliche Bewertung des Ganzen. Ne? Das ist sozusagen, muss man immer noch mal trennen. Das ist ein ganz besonderes Feld auch, natürlich das Recht und auch die Auseinandersetzung vor den Gerichten. Es ist noch mal was anderes als eine politische Bewertung der Geschichten, sondern es geht wirklich immer spezifisch um eine konkrete Vorschrift des nationalen Rechts und die Frage, ob die eben vereinbar ist mit Grundrechten und in dem Fall, was uns eben besonders interessiert, eben mit Grundrechten von Beschäftigten.
Daran sieht man vielleicht auch, wie kompliziert das so in Europa dann ist mit diesen ganzen verschiedenen Rechtszonen, die dann da so an einer Stelle zusammengeführt werden müssen, wenn es dann Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten gibt.
Ja, man muss sich eben das einzelne konkrete Recht auch immer so genau angucken, weil natürlich eine einzelne Rechtsvorschrift erstmal da ist, aber ja in ihrem Kontext in der Rechtsordnung zu sehen ist und das macht es auch schwierig. Man muss immer sehr gut argumentieren, wenn man eine Entscheidung, die zu einem bestimmten Land und einer Rechtsordnung ergangen ist, dann auf eine andere Rechtsordnung auch übertragen möchte. Und hier ist es schon in dem Sinne etwas speziell, weil ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal einen Fall aus San Marino hatten bei uns im Report. Ich kann mich nicht daran erinnern. Die Corona-Maßnahmen aus San Marino sind hier dann eben vor dem EGMR gelandet. Und der Fall war ähnlich, wie wir es in Deutschland, also von der Konstellation eben auch eben kennen. Es geht um einen Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen, der sich geweigert hat, eine Corona-Impfung auch vorzunehmen. In San Marino gab es also auch ein Gesetz, das ähnlich wie in Deutschland, dass die Beschäftigten im Gesundheitsbereich auch dazu verpflichtet, sich impfen zu lassen. Die Sanktion und die Durchsetzung war allerdings nochmal ein Stück weit anders. Es ging hier darum, dass man dann suspendiert wird vom Dienst, also auch vorübergehend suspendiert wird vom Dienst. Wenn dann suspendiert wird, konnte man auch, also hat man dann nicht den kompletten Lohn bekommen. Es gab jetzt keine Entgeltvorzahlung. Das ist ja in Deutschland im Prinzip auch so. Aber man hat da zum Beispiel nochmal eine Entschädigung in Höhe von 600 Euro pro Monat vorgesehen und auch eine Möglichkeit, auf einen anderen Arbeitsplatz versetzt zu werden, wäre sozusagen vorrangig zu prüfen gewesen. Und es gab hier, weil man natürlich immer so ein bisschen die Folie vom deutschen Recht ja auch hat, es gab jetzt sonst darüber hinaus jetzt keine anderen Möglichkeiten. Also Kündigungen sozusagen oder so etwas war wohl, also das ist ja sagen jetzt immer auch Perspektive von außen, das, was sagen hier vorgetragen wurde, war eben nicht vorgesehen. Ja. Und der Beschwerdeführer hat eben gesagt, dass auch dies, also auch diese Suspendierung, ihm in seinen Grundrechten, den Schutz des Privatlebens dann eben auch verstößt. Entsprechend gab es dann eben die Gegenargumentation, dass es ja keine direkte Impfpflicht gab, sondern eben nur die mittelbaren Auswirkungen dann eben für den Arbeitsplatz. Ja, und wie hat jetzt der Gerichtshof entschieden? Er hat jetzt für diesen Fall entschieden, dass es keine Verletzung der Grundrechte des Arbeitnehmers vorgelegen hat. Ist ja dann immer die Frage auch, welches Ziel verfolgt jetzt so eine Impfpflicht und eine Impfobliegenheit vielleicht so ein bisschen abgestuft, geht jetzt ja nicht im Kern um den Eigenschutz, ja, weil man ja gewisse Risiken hat, sagen, das hatte unser Autor, der Alexander Stör von der Universität Jena auch nochmal rausgearbeitet. Es geht ja jetzt in der rechtlichen Argumentation hier nicht so sehr um den Eigenschutz, sondern darum, eben die öffentliche Gesundheit zu schützen und auch das Gesundheitssystem natürlich vor Überlastung auch zu schützen. Die Entscheidung, man muss ja dann auch immer gucken, waren auch die Informationen, die zum Zeitpunkt dieser Entscheidung eben auch vorgelegen haben. Und hier durfte eben das Land davon ausgehen, dass das eben entsprechend auch wirksam ist und das Gesundheitssystem schützen wird. Und das zeigt sich aber, finde ich, in der Argumentation immer auch. Schwierig ist, diese Dinge auch so zu trennen. Wenn man selber nicht infiziert wird, dient das erstmal dem Eigenschutz. Aber es führt natürlich auch dazu, wenn man sich selbst nicht infiziert, auch andere schon auch nicht infizieren kann. Also das ist so, finde ich, immer etwas, was man mit berücksichtigen muss. Und insofern finde ich die Entscheidung auch hier eben auch nachvollziehbar. Und es wurde eben auch gesagt, dass die Maßnahmen eben auch verhältnismäßig gewesen sind, weil es eben auch keinen Automatismus gegeben hat, sondern der Arbeitgeber hier entsprechend auch nochmal prüfen konnte, welche Maßnahmen er ergreift. In Deutschland ist es jetzt so, dass wir eine Entscheidung hatten schon im April 2022 vom Bundesverfassungsgericht, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht, das war dann 20a Infektionsschutzgesetz, dass die verfassungsgemäß gewesen ist. Sie ist ja zum Glück die sonstigen Corona-Bestimmungen jetzt zum 1. Januar 2023 außer Kraft getreten. Aber die Aufarbeitung folgt natürlich weiterhin. Ja, also dass man eben einfach natürlich jetzt noch im Nachhinein, auch wenn man jetzt nicht mehr von der Regelung betroffen ist, dennoch auch dagegen vorgehen kann.
Dann lasst uns mal zu den Fundstücken kommen. Das ist unsere dritte Rubrik quasi, die wir hier immer haben. Also etwas, was euch gegebenenfalls erheitert hat oder vielleicht auch einfach nur sehr interessant für euch war. Antonia, fängst du da an?
Ja, gerne, das kann ich machen. Ich habe da noch mal ein deutsches Verfahren mitgebracht, das heißt Land Hessen. Es geht um Datenschutz und der EuGH hat hier in diesem Urteil die Befugnisse und die Pflichten der Datenaufsichtsbehörde bei der Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung weiter konkretisiert. Es ging hier um eine Beschäftigte bei der Sparkasse, die mehrfach unbefugt auf personenbezogene Daten eines Kunden zugriff. Der Verstoß war aber nicht schwerwiegend und der Arbeitgeber als datenschutzrechtlich Verantwortlicher hat dann direkte Maßnahmen gegen erlassen, also gegen die Arbeitnehmerin, irgendwie Disziplinarmaßnahmen waren das, hat sie aber auch aufgefordert, so eine schriftliche Bestätigung abzugeben, dass die Daten nicht weiter verarbeitet hat und auch nicht weiter verarbeiten werde. Ne? Und der Kunde, der erfuhr dann aber von diesem Verstoß und er wollte einfach, dass weitere Abhilfemaßnahmen ergriffen werden und vor allem wollte er auch, dass eine Geldbuße gegen die Sparkasse verhängt wird. Und deshalb hat er dann Beschwerde beim Landesdatenschutzbeauftragten, das ist halt hier diese Aufsichtsbehörde eingelegt und der oder die, ich weiß gar nicht, wer es genau war, also ob es eine männliche oder weibliche Person als Landesdatenschutzbeauftragte war. Aber da war halt aber der Meinung, dass der Arbeitgeber hier angemessene Maßnahmen ergriffen hat und dass jetzt nichts weiter gemacht werden müsse. Und damit ging es jetzt in dem Verfahren vor dem EuGH wesentlich darum, halt, ob diese Aufsichtsbehörde stets Abhilfemaßnahmen ergreifen muss und ob und in welchem Umfang Betroffene dann auch einen Anspruch halt auf Erlass einer bestimmten Maßnahme durch die Aufsichtsbehörde haben, ne? Und ja, die Datenschutzgrundverordnung verleiht halt Aufsichtsbehörden relativ weitreichende Untersuchungsbefugnisse und auch einfach ein Ermessen bei der Entscheidung, wie sie halt so einem Verstoß abhelfen. Und das war hier für den EuGH entscheidend und er stellte deshalb fest, dass die Aufsichtsbehörde grundsätzlich wieder überhaupt noch eine bestimmte Maßnahme ergreifen muss. Wichtig ist aber immer, dass die Maßnahme geeignet und gerechtfertigt sein muss, um auch diesen Datenschutzverstoß abzustellen und auch eine Wiederholung dessen zu vermeiden. Aber es ist nach dem EuGH nur in Ausnahmefällen möglich, dass die Aufsichtsbehörde nicht einschreitet. Aber genau das kann zum Beispiel hier vorliegend der Fall gewesen sein, weil halt der für die Verarbeitung Verantwortliche, sobald er halt hier jetzt von dieser Verletzung Kenntnis erlangt hatte, nämlich erforderliche Maßnahmen ergriffen hat. Der EuGH überträgt das halt auch so auf die Frage nach der Geldbuße und meint halt auch hiervon kann grundsätzlich abgesehen werden und vor allem dann, wenn dieser Verstoß nur geringfügig war. Und Betroffene haben einfach damit kein Recht, dass die Aufsichtsbehörde eine Geldbuße verhängt. Grundsätzlich muss aber dann durch das Handeln der Aufsichtsbehörde immer ein hohes Schutzniveau erhalten bleiben. Was bedeutet die Entscheidung? Also es zeigt halt einfach auch, wie wichtig so konstruktive Maßnahmen der Unternehmen sind, ne, um gegen Datenschutzverstöße vorzugehen und dass die Aufsichtsbehörde dann auch die Maßnahmen der Unternehmen konkret berücksichtigen muss. Es gibt natürlich auch gewisse Anreize, ne, für Unternehmen oder für die Verantwortlichen dort, um die Datenschutzgrundverordnung auch einzuhalten oder das streng zu überwachen, was sie eingehalten wird.
Die Sorge, die immer wieder geschürt wird, auch vor der Datenschutzgrundverordnung, finde ich, das wird dadurch auch nochmal der Wind auch aus den Segeln genommen, ne? Wenn man sagt, ja, geringfügige Verstöße müssen nicht dann entsprechend auch zu irgendwelchen Maßnahmen auch von Behörden auch führen. Das finde ich, das macht das Ganze so ein bisschen auch handhabbar in der Praxis, weil das natürlich kleinere Verstöße auch schnell passieren können, ne? Mhm. Ja, wir hatten uns ja mal vorgenommen, also wirklich.
Das war ja jetzt interessant.
Lustig würde ich jetzt mal nicht sagen, genau. Wir hatten uns das ja mal vorgenommen, da so ein bisschen irgendwie auch kuriose Sachen zu sammeln, aber es ist nicht immer was dabei, würde ich mal sagen, ja. Schieben wir es mal auf die Gerichtsferien. Es sind doch eben nochmal weiter interessante Sachen dabei, natürlich. Einmal gehen die ganzen Prozesse weiter, was sehr wichtig ist für uns Kündigungsschutzrecht, und zwar guckt eben nochmal auf das Recht der Massenentlassung. Da bahnt sich ja an, dass wir einen Paradigmenwechsel in der Rechtsprechung haben, dass bestimmte Fehler, die der Arbeitgeber da macht, wenn er jetzt, der muss ja dann bei einer Massenentlassung, wenn er die vorhat, vorher die Bundesagentur entsprechend auch unterrichten und insbesondere also bei dieser Unterrichtung, wenn er da Fehler macht, dass das nicht mehr zur Unwirksamkeit der Kündigung führen soll. Und das versucht er jetzt abzusichern über Anfragen auch an den EuGH, weil das deutsche Recht muss in Einklang stehen mit dem europäischen Recht, und damit das auch in Zukunft der Fall ist, auch nach Auffassung des EuGH, werden eben jetzt schon Anfragen gestellt. Ist interessant zu sehen und finde ich andererseits eben auch bedenklich, weil wir natürlich diese Regelung, die bestehen und die auch im Interesse aus meiner Sicht der konkreten Beschäftigten bestehen, weil die BA ja Vermittlung sich schon mal vorbereiten soll und gucken soll, dass sie die Entlassenen dann auch vermitteln kann. Das ist natürlich eine Sache, die im Interesse der Beschäftigten steht, die dann auch, das ist nämlich immer das Argument, dass das nicht der Fall ist. Wenn das nicht im Interesse der Beschäftigten steht, dass dann die Kündigung auch nicht unwirksam sein muss. Und das würde ich eben bezweifeln. So, also da hatten wir jetzt keine finale Entscheidung gesehen, aber wir haben eben erste Anzeichen auch gesehen in Schlussanträgen, die das Bundesarbeitsgericht hier stützen könnten. Und wir hatten einen zweiten Fall, man sagt das ja dann immer, uns interessiert ja immer die sogenannte Dogmatik. Also auch mal zu gucken, was steckt denn eigentlich in den Entscheidungen für interessante Dinge, auch für die Weiterentwicklung der Grundrechte zum Beispiel eben auch drin. Ja, und da haben wir eigentlich einen recht unscheinbaren Fall, der für Deutschland gar nicht so interessant ist. Da geht es um einen spanischen Fall, ein mittelständischer Arbeitgeber, der ist eine Privatperson, der Arbeitgeber, also nicht über irgendeine Gesellschaft, der geht in den Ruhestand, und nach spanischem Recht soll das dann keine Massenentlassung sein, wenn er in den Ruhestand geht und dann seine Leute quasi den Arbeitsvertrag beendet. Nach deutschem Recht wäre das sicherlich anders zu sehen. Insofern ist es gar nicht so interessant. Aber hier hat der Europäische Gerichtshof eine Frage gestellt wieder, ob man, wenn jetzt das nationale Recht dann in dem Fall gegen das Unionsrecht verstößt, ob man dann das nationale Recht nicht anwenden kann oder ob man erstmal darauf warten muss, dass der Gesetzgeber das ändert als Individuum. Und bei der Frage ist wiederum relevant, ob man sich hier auf ein Grundrecht berufen kann. Und in der Europäischen Grundrechtecharta gibt es nämlich ein Grundrecht, was es in Deutschland nicht gibt. Das ist das Recht auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung in Artikel 30 der Grundrechtecharta. Und hier hat aber der Gerichtshof eine Entscheidung getroffen, die jetzt nicht zugunsten der Beschäftigten ausgegangen ist. Er hat gesagt, das ist in dem Sinne kein Grundrecht, und was diese unmittelbare Wirkung auch vermittelt. Heißt auch Grundrecht, ist aber irgendwie nochmal, soll weniger wert sein. Ne? Was finde ich kritikwürdig ist, das ausgerechnet, wenn es schon mal drinsteht sozusagen, ne? Und auch als Recht auch enthalten ist, dass das dann nicht eine gleichrangige Bedeutung haben soll. Schlechtes Zeichen auch für sonstige soziale Grundrechte.
Also es gibt jetzt neuerdings abgestufte Grundrechte.
Ja, ich hoffe nicht. Ja, das war ein bisschen zugespitzt. Ja, ich hoffe, dass wir davon wegkommen, aber es liest sich ein bisschen so, ja.
Das ist ja eine sehr unschöne Entwicklung. Das kann ja dann recht weitreichend gehen. Also es ist ja nicht nur der Einzelfall dann, wenn sich das einmal einbrennt.
Genau, genau. Es ist so eine Grundsatzaussage zum Kündigungsschutz, und Ähnliches hatten wir schon gesehen auch zum Grundrecht auf Mitbestimmung, was auch in der Grundrechtecharta drin steht, aber nicht im Grundgesetz. Auch hier haben wir eine ähnliche Entscheidung schon mal gehabt, die in diese Richtung geht, dass das ein bisschen abgestuft ist.
So, Ernesto, und dann haben wir noch ein schönes, in Anführungszeichen, Thema. Das hat auch einen ganz tollen Titel. Diskriminierung durch feste Auslösegrenzen für Überstundenzuschläge. Da ploppt in meinem Kopf immer Christian Lindner auf. Kannst du es ganz kurz darstellen?
Ja, es geht nochmal wieder um das Thema, was wir auch schon mal behandelt hatten in der Entscheidung von der Lufthansa Cityline. Und das Thema, ob es jetzt okay ist, wenn Überstundenzuschläge erst ab einer ganz bestimmten Zahl von Arbeitsstunden in der Woche ausgelöst werden, also zu zahlen sind. Oder ob darin nicht eine Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten liegt. Und hier gab es wieder eine Entscheidung, diesmal aber eben aus Deutschland, und hat das nochmal nachgefragt, ob das geht. Und da hat der Europäische Gerichtshof eigentlich, wenn man es kurz auf den Punkt bringen möchte, wieder gesagt, nein, es geht wirklich nicht. Auch nicht mit anderen Gründen, die da im Verfahren jetzt hier mal eine Rolle gespielt haben, um es zu rechtfertigen. Trotzdem besteht immer noch eine kleine Tür, dass man irgendwie nochmal weitere Gründe finden könnte irgendwie. Aber es ist ja jetzt doch recht fest, dass solche Auslösegrenzen eben nicht gehen. Und das spielt ja bei unserer Diskussion eine Rolle, bei diesen Vorschlägen, wie du es gesagt hast, von Lindner, dass man ab einer bestimmten Grenze von Überstunden oder überhaupt von Arbeitsstunden dann auch steuerliche Erleichterungen auch einführt, ne, oder Sozial- und Abgabenfreiheit einführt. Das sind ja so Diskussionen, die eben aus der FDP kommen, und die stehen mit dieser Rechtsprechung doch schon in ziemlichen Spannungsverhältnis, sage ich mal. Also das dann auch noch gerichtsfest zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Und ich habe aber noch einen zweiten Punkt, der da wirklich nochmal interessant ist. Das ist ja so, wenn man sich die Entscheidung nochmal genau anguckt, denkt man, hat alles schon mal entschieden und hat irgendwie dazu gesprochen. Das ist sozusagen für das Thema KI auch nochmal wichtig. Der Europäische Gerichtshof hat sich da nämlich nochmal mit der Frage beschäftigt, ob Statistiken möglich sind, also ob Statistiken geeignet sind und man sie heranziehen kann als Indiz für Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Weil die Frage, die dahinter hier nochmal stand, war, ob die Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten auch, wie so oft ja, auch eine Diskriminierung von Frauen ist, weil Frauen ja viel häufiger in Teilzeit tätig sind. Er hat hier nochmal gesagt, ja, das geht, man kann Statistiken sagen, wenn sozusagen auch im Betrieb mehr Frauen teilzeitbeschäftigt sind als Männer, dann ist das auch sozusagen eine Diskriminierung von Frauen, sogenannte mittelbare Diskriminierung, damit eben auch aufgrund dessen unzulässig. Und ich habe gesagt, das ist nochmal wichtig für KI, weil auch bei KI ist es ja immer die Schwierigkeit, wie will man jetzt wissen, dass wenn eine Personalauswahl durch eine künstliche Intelligenz erfolgt ist, wie will man das dann nachweisen, dass das auch diskriminierend ist? Und auch hier wird dieses Thema der Statistik, ne, also was kommt am Ende dabei raus? Bevorzugt die KI am Ende eh immer die Männer oder ne, andere Merkmalsträger sehr eindeutig, dann kann das auch ein Indiz sein für eine Diskriminierung.
Und damit wären wir dann beim Ausblick. Was erwartet uns denn in der Zukunft? Und die Zukunft meint ja in dem Falle vielleicht nicht nur die nächsten 3 Monate, die ja auch schon wieder zur Hälfte rum sind aus heutiger Sicht. Und dann ist Weihnachten, dann arbeiten die wahrscheinlich auch nicht mehr so viel, sondern so in der näheren Zukunft.
Ja, da können wir nochmal dran anknüpfen, ne, Antonia, an das, was ich auch gerade nochmal gesagt hatte, also an das Thema künstliche Intelligenz. Wir sehen eine unheimliche Dynamik in allen Bereichen eigentlich der Rechtsetzung auch. Ne. Wir hatten dieses Jahr den AI Act, der jetzt in Kraft getreten ist, der noch ein bisschen Zeit legt, bis er wirklich dann auch anwendbar ist, aber er ist jetzt sagen in Rechtsform gegossen, wo die EU eben Grundsätze für die Ausgestaltung und für die Anwendung von Systemen der künstlichen Intelligenz allgemein festlegt, was aber auch Auswirkungen eben auf die Arbeitswelt hat. Und wir haben interessante Studien, die ILO zu dem Thema und auch zu den Jobeffekten von künstlicher Intelligenz erstellt hat. Wir sehen, dass im Europarat an einem Rahmenübereinkommen gearbeitet wird. Auf Ebene von der G7 gibt es einen Aktionsplan für eine sichere und vertrauenswürdige KI in der Arbeitswelt. Also wir sehen hier weiterhin eine sehr dynamische Entwicklung. Das ist vielleicht so das, was wir nochmal in Zukunft auch weiter beobachten können und wo wir uns auch darauf freuen.
Und damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei Antonia Seeland und Ernesto Klengel. Dankeschön.
Ja, danke dir, Marco, für die Moderation.
Danke dir.
Euch vielen Dank fürs Zuhören und ihr könnt uns per E-Mail antickern, systemrelevant@böckler.de, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Und der Bericht, über den wir gerade gesprochen haben, wer das alles ganz ausführlich lesen möchte und vielleicht auch noch ein bisschen mehr entdecken möchte, in den Shownotes ist der dann auch verlinkt. Und auch das Archiv dazu, das findet ihr über den Link dann auch. Also euch eine schöne Zeit, bis dann. Tschüss.
Das war Systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.